Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von Das Handtuchwerfen, ein Saunaabend, eine Inszenierung des Regisseurs Alexander Klessinger. Erleben Sie, wie die Darstellenden Pauline Renevier und Enrique Fiss politische Debatten aromatisch aufgießen und zwischen glühendem Populismus und beißendem Weltschmerz Handtuch für Handtuch um Haltung ringen. Karten für die letzte Vorstellung am 16. Juni im Thalia in der Gaußstraße gibt es unter www.thalia-theater.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Wirtschaftsmanager, Vorsitzenden des Hala Aufsichtsrates und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG, Professor Dr. Rüdiger Grube. Ahoi, Rüdiger.
Ahoi, Lars. Ich freue mich, dass ich wieder hier bei dir zu Gast sein darf.
Ja, und wir haben ein pickepackevolles Programm. Es sind sehr viele Schlagzeilen in der letzten Woche entstanden. Darüber sprechen wir und wir wagen einen kleinen Ausblick auf die wichtigsten Themen der nächsten Woche. Und das bestimmte Thema in Hamburg ist natürlich die Olympischen Spiele. Du kennst ja internationale Großprojekte zur Genüge. Am Samstag ist im Grunde das Konzept vorgestellt worden. Da sind einige, wie ich finde, sehr spektakuläre Ideen drin. Also das Olympische Dorf in der Science City beispielsweise. Das HSV-Stadion wird unter Wasser gesetzt, weil dort das Schwimmstadion hin soll. Und der HSV kriegt dann ein neues Stadion, nämlich das Leichtathletikstadion soll umgebaut werden und vor allen Dingen Olympische Spiele der kurzen Wege. Ich glaube, die meisten Wettkämpfe sollen im Umkreis von 7 Kilometern stattfinden. Wahnsinn. Ist Hamburg mit dem aktuellen Olympiakonzept auf dem richtigen Kurs?
Ja, absolut. Ich wäre gern am letzten Samstag dabei gewesen. Mhm. Ich konnte es nicht, aber ich habe noch die Anfänge des Ironman hier in Hamburg erlebt. Mhm. Und ich finde, Hamburg ist eine Stadt, die ideal ist für die Olympische Spiele. Ich wäre, wie gesagt, gerne dabei gewesen, um auch meine Stimme mit abzugeben, meine Meinung und mein Signal zu setzen, dass ich diese Initiative sehr unterstütze. Ich finde das klasse, dass Andi Grote dieses Thema wieder aufgegriffen hat. Und wenn eine Stadt anfängt, nichts mehr zu machen, dann schläft so eine Stadt auch ein. Ich finde das klasse und unterstütze das sehr.
Ja, jetzt hast du ja schon in vielen Städten gearbeitet und gewirkt. Es ist ja nicht nur Hamburg die Stadt, die sich für Deutschland zumindest erstmal bewirbt. Es gibt Berlin, es gibt München und es gibt das Rhein-Ruhr-Gebiet. Wem rechnest du denn die besten Chancen zu?
Ich weiß natürlich, insbesondere vom Berliner Bürgermeister, dass auch dort intensiv darüber nachgedacht wird, die Olympiade nach Berlin zu holen. Nicht in 2036, sondern auch in 2040. Aber ich meine, dass Hamburg, und jetzt wundere dich nicht, dass ich für Hamburg werbe, denn ich bin waschechter Hamburger und ich finde Hamburg einfach einzigartig und wirklich absolut dafür geeignet, hier in Hamburg die Olympiade 2040 auszurichten.
Ein kleines technisches Detail, was mich ja total fasziniert hat an der ganzen Sache, ist der Hyperloop. Es soll also eine Strecke geben von Hamburg nach Kiel und man ist dann im Prinzip in einer Viertelstunde, weil die, ich glaube, die können theoretisch bis zu 1000 Stundenkilometer fahren. Man rechnet eher mit 500 Stundenkilometern. Man ist in einer Viertelstunde, ist man in Kiel. Und wie mir dort ein Vertreter vor Ort sagte, das Ding kommt auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren.
Ich halte das für absoluten Quatsch, insbesondere wenn man über eine Strecke Hamburg-Kiel nachdenkt, ja. Denn die Installation eines Hyperloops, wenn es denn überhaupt funktioniert, das ist ja bisher noch gar nicht nachgewiesen, dann glaube ich, wird die Strecke zwischen Hamburg und Kiel ja nicht nur für die Zeit in der Olympiade, sondern auch in der Zeit danach. Und dafür ist das Verkehrsaufkommen zwischen Kiel und Hamburg viel zu gering. Da würde ich dann lieber vorschlagen, sollte man Hamburg-Berlin machen. Das würde sich lohnen.
Ja, aber spricht da der alte Bahnmann auch noch? Also hättest du Sorge, dass auf einmal eine viel schnellere Technik mit wenig Verspätung der Bahn Konkurrenz macht?
Nein, die Sorge habe ich überhaupt nicht. Alles, was neu ist und was sich auch, ich sag mal, nachweislich eignet, dem sollte man offen gegenüberstehen. Deshalb bin ich absolut ein Befürworter, dass man die Verkehrsmittel weiterentwickelt. Aber ich halte das für völlig unrealistisch. Wer die Bürokratie in Deutschland kennt und auch, ich sag mal, die Verordnungen, die Regelungen, die wissen, wie schwer das ist, in Deutschland so etwas infrastrukturell zu realisieren. Denken Sie zum Beispiel an unseren Bahnhof Stuttgart 21.
Ja, die bauen
wie lange
immer noch.
Wir dort, ja, das liegt aber nicht daran, weil die Bahn zu blöd ist. Das liegt daran, weil immer wieder Steine in den Weg gelegt wurden, obwohl die Baugenehmigung vorlag.
Mhm.
Ich bin absolut Befürworter dafür, dass die Bevölkerung eingebunden wird. Aber wenn ein Baurecht besteht und die Baugenehmigung vorliegt, dann muss man auch bauen dürfen. Und das ist ja nicht nur bei Stuttgart 21, das ist bei allen Infrastrukturmaßnahmen, die wir hier in Deutschland haben. So können und dürfen wir das Land nicht weiter infrastrukturell entwickeln. Hier ist ein riesiger Handlungsbedarf und ich habe an die neue Regierung eine große Hoffnung, dass man wirklich die Verordnung hier wesentlich vereinfacht.
Die Hoffnung haben wir alle. Ich glaube, bei jedem Regierungswechsel hatten wir das.
Ja, nur das nützt nichts, wenn wir immer nur darüber reden.
Genau.
Denken Sie an Olaf Scholz, der vom großen Doppelwumm gesprochen hat. Und was ist geschehen bisher? Überhaupt nichts. Und das ist auch das, was die Menschen verärgert.
Ja.
Letztendlich, sag ich mal, reden nützt nichts. Umsetzung ist entscheidend.
So, dann gehen wir jetzt auch mal ins Handeln. Wir wollen ja die Schlagzeilen besprechen. Die erste Schlagzeile ist Hamburg Sustainability Conference. Nachhaltigkeit im Fokus, berichtet der NDR über die internationale Konferenz mit 1600 Teilnehmenden aus 113 Ländern in der Handelskammer. Mit dabei Vizekanzler Lars Klingbeil und die Premierministerin des Kongo. Bürgermeister Tschentscher betonte, globale Probleme brauchen globale Lösungen. Wie steht's denn mit dir? Ich meine, als Bahnchef bist du ja quasi früher schon per se nachhaltig gewesen. Wie oft fährst du denn mit dem Auto?
Ja, ich bin ja einer der wenigen in Europa, der alle Verkehrsmittel gemanagt hat. Ich war im Konzernverstand von Daimler, heute Mercedes-Benz und Daimler Truck. Also habe ich für das Auto geworben. Ich war Chairman von der EADS, der European Aerospace and Defense, also heute Airbus. Ich war Bahnchef der Deutschen Bahn. Von daher habe ich alle Verkehrsmittel kennengelernt und ich halte es für einen völligen Quatsch, sich total nur auf ein Verkehrsmittel zu fokussieren, sondern ich wähle immer das Verkehrsmittel aus, was für mich am komfortabelsten ist und deshalb ist das eine nicht falsch und das andere richtig, sondern ich entscheide das wirklich von Strecke zu Strecke sehr individuell.
Aber nach Berlin beispielsweise?
Nach Berlin geht
ich immer
nur die
gerne
Bahn.
Mit dem Zug, ne?
Es gibt genauso von Frankfurt nach Köln, es gibt bestimmte Strecken oder jetzt von München nach Berlin, da gibt es nur die Bahn. Anders ist alles anders Quatsch. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Hamburg Sustainability Konferenz und zu der Aussage von Peter Tschentscher, globale Probleme brauchen globale Lösungen. Das kann ich nur unterstützen. Und wenn man mal sieht, dass Deutschland heute mit 1,8-2% an den CO2-Emissionen weltweit beteiligt ist, dann ist es im Vergleich zu China mit 32% oder USA mit 14% natürlich verdammt wenig. Aber wenn ich das pro Kopf sehe, sind wir mit 7% natürlich ganz oben auch dabei. An der Spitze steht heute Katar mit 42% CO2-Ausstoß pro Kopf, dann folgt USA mit 14,4, dann China mit 8,5 und wir mit 7%. Also der Handlungsbedarf ist groß. Wir müssen es machen und gerade in diesen Tagen, wo der Herr Trump ja weltweit uns versucht zu erzählen, dass das alles Quatsch ist, muss ich sagen, freue ich mich, dass gerade Hamburg und Hamburg auch gerade mit dem Hamburger Hafen so ein wichtiges Signal setzt und hier keine Chance auslässt, um sich aktiv hier weltweit auch mit einer Stimme zu melden. Deshalb begrüße ich das von Peter Tschentscher sehr.
Gute Worte, lieber Rüdiger. Gute Spiele hatten die DFB-Frauen. Euphorie entfacht. DFB-Frauen nach Torgala im EM-Fieber-Titel. Die Mopo nach zwei klaren Siegen gegen die Niederlande und Österreich. Trotz kleinerer Schwächen reist das Team mit viel Selbstbewusstsein zu EM in die Schweiz. Fußball ist für mich zumindest etwas, egal ob Damen oder Herren, immer wieder etwas, wo ich auch meinen Tagesplan manchmal nachrichte. Passiert dir das auch oder guckst du einfach nur aufs Handy? Du bist von Fußball weit entfernt.
Ich bin vom Fußball weit entfernt. Trotzdem, die wichtigsten Spiele, die bekommt man natürlich schon mit. Und für mich ist wie im Leben, auch beim Fußball, Siegen beginnt im Kopf. Und ich finde, die Kapitänin, die Julia Gwinn. Und der Name Gwinn sagt ja schon, ja, dass sie gewinnen wollen. Ja. Finde ich klasse. Und ich muss sagen, Erfolg ist kein Schicksal. Du kennst meine Einstellung. Ja. Und ich finde das beachtlich, was die Damen dort in den letzten Siegen hingelegt haben. Und ich freue mich, dass sie in der Europa-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen dabei, ja, sind, die ja jetzt am 2. Juli bis zum 27. Juli 2025 in der Schweiz startet. Ich freue mich darauf und mit Sicherheit werde ich mir die Spiele anschauen.
Wie zahlensicher du immer noch bist, das ist verrückt. So, zahlensicher ist auch Lars Klingbeil. Zollbilanz. Klingbeil kündigt verstärkten Kampf gegen Schwarzarbeit an, meldet der NDR. 800 Millionen Euro Schaden durch illegale Beschäftigung im Jahr 2024. Ein neues Gesetz soll kommen, unterstützt durch KI-gestützte Datenanalyse. Schwarzarbeit ist ja etwas, wo man ohne steuerlichen Nachweis Geld entgegennimmt. Das haben wir alle ja in der Jugend gemacht. Was waren denn deine erste Mark, die du verdient hast? Bei mir war es Zeitung austragen.
Also zwei Dinge. Erstens, ich habe natürlich auch als Jugendlicher einen Teil meines Studiums durch eigene Schwarzarbeit mitverdient. Ich habe Steinmännchen gebaut, also an der Ostsee Steinchen gesammelt, die angemalt, zusammengeklebt und dann an Blumenläden verkauft. Aber das würde ich sagen, es ist natürlich absolut zu akzeptieren. Ich finde die Initiative gut von Lars Klingbeil. Ich verstehe nur nicht, warum man das jetzt erst beginnt, denn roundabout die Hälfte der Zoll bringt immerhin 150 Milliarden Euro, trägt er zum Haushalt bei. Das ist die Hälfte aller Steuern, die dem Bund zustehen im Jahr. Und von daher kann ich das nur unterstützen. Man fragt sich nur als Bürger, warum fängt man jetzt erst an? Und ich muss sagen, wie viel Unfug damit betrieben wird, erlebe ich immer wieder, dass zum Beispiel auch gerade in der Gastronomie sich Leute bewusst kündigen lassen, damit sie anschließend Arbeitslosengeld bekommen, aber nebenbei noch einen Job ausführen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das eine Schweinerei, auch gegenüber den Menschen, die ihre Sozialbeiträge, Krankenversicherung und bezahlen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Sozialkosten des Staates immer weiter steigen und die, die arbeiten, die Rechnung bezahlen müssen. Und deshalb finde ich das absolut in Ordnung. Aber wie gesagt, mit der Frage, warum ist jetzt?
Ja. Hapag-Lloyd, Chef Haben Jansen kontert Kritik von Kühne, schreibt das Hamburger Abendblatt, zur Reaktion des Reedereichefs auf Bedenken von Großaktionär Klaus-Michael Kühne. Trotz Sorgen um Überkapazitäten verteidigt Hapag-Lloyd die aktuelle Wachstumsstrategie. Es geht darum, dass Herr Kühne gesagt hat, es werden gerade zu viele Schiffe gekauft. Man hat dann Angst, dass irgendwie die Schiffe leer durch die Gegend gurken haben. Jansen sagt wiederum, wir müssen die alten irgendwann mal wieder verschrotten und entsprechend findet hier nur ein Ausgleich statt. Wie gerne und wie oft musstest du dich denn mit Anteilseignern rumstreiten in deiner Karriere?
Also natürlich muss man nicht immer den Gesellschaftern folgen, aber in diesem speziellen Fall muss ich Michael Kühne recht geben. Wir haben heute 90.000 Schiffe auf den Weltmeeren. Davon sind ca. 62.000 Schiffe, die als Handelsschiffe bezeichnet werden und davon 6.500 Containerschiffe. Und wir wissen alle, dass die Reeder in der Corona-Zeit die Gewinner waren. Die haben Milliarden verdient, was ja auch gut ist. Und von diesem Geld haben sie natürlich Schiffe, zusätzliche Schiffe und auch Terminals gekauft. Und damit sind gigantische Überkapazitäten entstanden. Insbesondere liegt der Schwerpunkt im Moment auf Schiffe, die 20 bis 24.000 Toy-Container transportieren können. Und wir reden heute, ich sag mal, über eine Überkapazität von ungefähr 28-30%. Ui. Das ist gewaltig. Und das Angebot ist heute deutlich größer als die Nachfrage. Wir gehen im Moment davon aus, dass der Weltmarkt in der Containerschifferei circa 2,5-3% wächst. Aber die Kapazitäten sind deutlich schneller gewachsen und werden auch in den nächsten Jahren noch deutlich weiter wachsen, so dass es hier eigentlich schon absehbar ist, dass die nächste Krise vor der Tür steht. Und deshalb gebe ich in diesem Fall Michael Kühne voll recht.
Na gut, dann bleiben wir
vielleicht
ein bisschen,
nur ganz kurz nochmal, ja, als Ergänzung. Wir haben im Moment ungefähr in den nächsten Jahren ein Bestellvolumen, was bereits ausgelöst ist, im Wert von circa 90 Milliarden Euro.
Mhm. Das ist schon eine Menge.
Das ist sehr viel, ja.
Wir bleiben beim Lieblingsverein von Herrn Kühne. Neues HSV-Stadion. Warum ein Neubau günstiger ist, meldet das Hamburger Abendblatt überraschend im Zuge der Olympia-Initiative. Langfristig könnten die Kosten eines Stadionneubaus unter denen der Instandhaltung liegen. Also der HSV soll, das HSV-Stadion ist, glaube ich, ja erst 2000 oder so umgebaut und aufgebaut worden. Und nach 50 Jahren soll es schon hinüber sein. Wie stehst denn du generell dem Erhalt von älteren Häusern gegenüber? Oder sagst du, okay,
nein,
wenn die Bilanz, die Energiebilanz nicht mehr gut ist, muss
weg? Das habe ich schon bei der Bahn als Vorstandsvorsitzender gesagt. Bestand geht vor Neubau. Das kenne ich jetzt in diesem speziellen Fall, aber nicht die wirtschaftliche Kalkulation. Wenn es tatsächlich so ist, dass der Neubau deutlich geringer in den Kosten ausfällt als der Bestandserhalt, dann muss man das genau sich anschauen. Ich sage nur, in der Regel sind Neubauten heutzutage viel zu günstig kalkuliert. Und wenn man dann mal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Und dann sind alle überrascht, dass es dann doch etwas teurer geworden ist. Deshalb wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Denn ich weiß, dass Vater Staat viele Dinge von vornherein nicht einkalkuliert, beispielsweise Kostensteigerungen und. Und dann gibt es immer wieder sogenannte Anpassregulierungen. Deshalb würde ich einen Neubau wirklich genau untersuchen, ob er wirklich günstiger ausfällt als eine Bestandsimmobilie oder in diesem Fall das bestehende Stadion. Aber wie gesagt, um dort fachlich kompetent eine abschließende Antwort zu geben, muss man mehr Details kennen, als
klar,
ich das heute weiß.
Neuer Plan für den Hauptbahnhof. Das passiert jetzt mit den Geistertunneln, informiert die Mopo über die zwei Geistertunnel, die 30 Meter unter dem Hauptbahnhof liegen und nach über 60 Jahren endlich ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt werden können. Wenn du das Wort Bahn in den Zeitungsnachrichten liest, schreckst du dann immer noch ein bisschen hoch oder guckst du noch mal intensiver hin? Oder hat sich das alles ein bisschen akklimatisiert? Ich meine, das ist ja auch schon ein bisschen her, ne?
Nein, ich sage mal, einmal Bahner, immer Bahner. Ich habe den Job wahnsinnig gern gemacht. Mich hat diese Aufgabe auch überhaupt nicht belastet. Auch wenn man weiß, dass man natürlich immer im Mittelpunkt des medialen Interesses steht. Aber zum Hamburger Bahnhof muss man sagen, Hamburg ist in Europa neben Gare du Nord in Paris der am höchsten frequentierteste Bahnhof mit über 2,8 Millionen Gästen, die dort abgefertigt werden. Und wir wissen alle, dass der Bahnhof am absoluten Anschlag ist. Da fragt man sich eher, wieso kommt der HVV erst jetzt da drauf, 60 Jahre nachdem dieser Geistertunnel gebaut wurde, für die U5 diesen Tunnel zu nutzen. Die Antwort ist aber eine ganz einfache. Und da muss man sagen, die das damals geplant haben, waren sehr klug. Die haben nämlich gesagt, lass uns jetzt einfach auf Vorrat bauen, denn irgendwann wird die U5 kommen und dann ist das deutlich günstiger, als wenn man das in einem Abwasch mitmacht. Man hat sozusagen auf Vorrat gebaut. Etwas Ähnliches haben wir ja zum Beispiel bei der S-Bahn auch am Flughafen gemacht. Mhm. Dort war ja auch der Flughafenbahnhof und ein Teil des Tunnels schon lange fertiggestellt, bevor dann die S-Bahn am Flughafen realisiert worden ist. Also das würde ich sagen, ist keine Kritik. Das hört sich zunächst und sieht so aus, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man, das war eine kluge Vorhersage oder eine Entscheidung, die man sehr klug vorher entschieden hat und so, dass sich jetzt 60 Jahre danach eine zusätzliche Entspannung am Hamburger Hauptbahnhof ergibt. Ist dringend notwendig. Wir standen immer wieder vor dem Entzug der Betriebserlaubnis von dem Eisenbahnbundesamt, weil der Flughafen einfach zu voll ist.
Mhm.
Es dringender Handlungsbedarf.
Ja, aber im Zuge der Olympiabewerbung kann da ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Schwung reinkommen.
Ja, es gibt ja genügend Pläne. Man arbeitet ja dort auch dran. Nur, wir haben ja bereits vorhin schon darüber gesprochen, wenn man in Deutschland etwas infrastrukturell machen will, dann dauert und dauert und dauert es. Und das führt ja zur Verärgerung in der Bevölkerung und das kann ich voll verstehen.
Aufstieg in die Regionalliga. Altona schafft das Wunder von Verden. Die Mopo und auch das Abendblatt jubilieren über den Aufstiegserfolg des Vereins Altona 93 nach einem 2:0 gegen den FSV Schöningen. Ja, wir haben ja schon gesagt, Fußball ist nicht so unbedingt deins. Gibt es eine Sportart, wo du sagen würdest, da gehe ich hin? Irgendwie ist es dann eher Pferdesport?
Also ich finde an Altona einfach klasse. Ich kenne den Vizepräsidenten und ich muss sagen, ich finde das einfach klasse, wie solch ein Verein, der finanziell ja ganz anders dasteht als andere Vereine, die in der Bundesliga vertreten sind. Aber da zeigt sich wieder, es fängt alles mit Leidenschaft an und ich sage immer, Siegen beginnt im Kopf. Und wenn ich das sehe, mit welcher Akribie auch die Führungsmannschaft von Altona
93
wirklich, ich sag mal, diesen Verein voranbringt, bin ich total begeistert, weil zum Schluss hat alles was mit Leadership zu tun und das ist auch das, was mich beim HSV immer total ärgert. Wie gesagt, ich bin kein Fußballspieler, aber ich sag immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und wenn ich diese ganzen Querelen sehe, die sich im Aufsichtsrat des HSVs in den letzten Jahren abgespielt haben, da muss man sich nicht wundern, dass der HSV nicht besser war, als er sich damals auch positioniert hat.
Ja, und jetzt wird ja alles gut. Jetzt reden die Ersten ja schon vom Europapokal.
Ja, ja, warten wir mal.
Wo es gerade erstmal in die Bundesliga geht.
Ich würde sagen, erstmal arbeiten und dann über alles andere reden.
Dialog im Dunkeln, die nächste Insolvenz, so geht es nun weiter, titelt das Hamburger Abendblatt und informiert über den Rettungsplan für die Betreiberfirma der beliebten Attraktion in der Hamburger Speicherstadt. Wann warst du denn das letzte Mal in so einer Einrichtung wie Museum oder gehst du heimlich, leidenschaftlich in den Heidepark oder wie auch immer?
Nein. Ich bin das letzte Mal im Miniaturmuseum gewesen.
Ja.
Und zwar hatte ich meinen Nachfolger bei der Bahn als Vorstandsvorsitzenden, Dr. Richard Lutz, gebeten, einmal mit mir in das Miniaturmuseum zu gehen. Das hat vor 8 Wochen stattgefunden, weil ich einfach begeistert bin und auch wieder dort die Leidenschaft zu sehen, wie 3 Brüder aus dem Nichts etwas extremst Erfolgreiches aufgebaut haben, denn 3,8 Millionen Besucher jedes Jahr, spricht für sich, 1,2 Millionen können sie nicht reinlassen. Das Unternehmen macht 46 Millionen Umsatz, obwohl sie 7 Euro weniger nehmen als jedes andere Museum an Eintritt. Sie nehmen 20 Euro, alles andere 27. Und wenn man bedenkt, dass sie heute, weil der Ansturm so groß ist, morgens um 7 Uhr schon öffnen und nachts um 1 Uhr schließen, ist das ein sensationeller Erfolg. Was mir wahnsinnig leid tut, ist diese Einrichtung Dialog im Dunkeln. Da geht es ja um Menschen das Gefühl zu geben, wenn man sehbehindert ist, also eine Sozialeinrichtung. Und hier ist der Grund ja Geldnot, wie immer bei Insolvenzverfahren. Und diese Geldnot ist ja entstanden, weil man 700.000 Euro zurückzahlen muss an Corona-Hilfe. Mhm. Und ich begrüße sehr, dass der Hamburger Finanzsenator Herr Dressel hier eine Perspektive aufgezeigt hat. Es ist ja zunächst eine Planinsolvenz in Eigenverantwortung vorgesehen. Und die Perspektive besteht daran, dass man in 2027 umziehen will. Ich kenne diese Einrichtung sehr gut, weil wir Vermieter sind. Wir,
als Hala.
Uns gehört ja als Hala, genau, die Speicherstadt sind über 500.000 Quadratmetern. Mhm. Und von daher sind wir sowohl Vermieter für Dialog im Dunkeln als auch für das Miniatur Wunderland.
Ah, da ist die Brücke.
Genau.
Sehr schön. Eine weitere traurige Nachricht. Görz verschwindet nun endgültig aus dem Stadtbild, berichtet das Hamburger Abendblatt über die offizielle Öffnung des Insolvenzverfahrens der Hamburger Schuhhandelskette. Die sind ja wirklich, also es ging zuletzt mehr ab als auf. Es ist ein ziemliches Hin und Her. Was ist denn so deine Hamburger Lieblingsmarke, auf die du nicht verzichten möchtest? Da gibt's ja doch einiges, ob Kühne Gurken oder Nivea Creme.
Also meine Hamburger Lieblingsmarke ist Cornelia Poletto. meine Frau, wie sie jetzt gerade gekürt worden ist, als beste Köchin außerhalb Italiens.
Genau, weil sie hat Tim Melzer, der
Tim
diesen
Melzer
Titel
war,
für sich beansprucht
ich
hat,
schätze Tim ja. oder wir schätzen Tim ja. aber auch sehr. Aber nochmal vielleicht ganz kurz auf Götz zurückzukommen. Mhm. Götz bedeutete mir immer sehr viel. Als ich das erste Geld verdient habe, konnte ich mir die ersten Schuhe bei Götz leisten. Götz war immer ein Premium-Anbieter mit dem Stammhaus hier in Hamburg. Und sie haben ja in 2023 ja schon mal die erste Insolvenz gehabt und haben damals den Einstieg eines Investors. Der hat es dann in 2023 gerettet, aber leider jetzt in 2025 das zweite Insolvenzverfahren und damit verschwindet Götz jetzt aus dem städtischen Erscheinungsbild. Ich bedauere das sehr, weil ich finde, Götz ist ein Stück Hamburg und wenn ein Stück Hamburg verschwindet, empfinde ich das als Hamburger schmerzhaft.
Unbedingt. So, wir gucken mal in die nächste Woche. Am nächsten Dienstag ist der Kugelschreibertag. Da gibt's ja auch eine bekannte Marke hier in Hamburg. Hast du all deine wichtigsten Verträge mit einem Montblanc-Kugelschreiber unterschrieben?
Ganz offen gesprochen, meine Frau hat mir wunderbare Kugelschreiber von Montblanc bereits geschenkt. Das ist immer total verärgert, wenn ich so billige Schreiber aus den Hotels dabei habe. Aber ganz offen, ich lasse sie häufig liegen und da ist mir ein Geschenk meiner Frau einfach zu wertvoll, als dass ich so einen Mont Blanc-Füller irgendwo liegen lasse. Und deshalb nutze ich ganz einfache Schreiber.
Am kommenden Donnerstag ist der Tag des Tagebuchs. Schreibst du Tagebuch oder reicht der Handykalender, um zu wissen, was so alles passiert ist?
Ja, ich schreibe kein Tagebuch, dafür habe ich keine Zeit. Und das Nachblättern in meinem iPhone-Kalender reicht völlig aus.
So, dann haben wir noch zwei Kulturtipps. Da ist am Dienstag, am 17. Juni um 19 Uhr das Konzert von Iggy Pop im Stadtpark Open Air. Eines meiner Jugendidole. Wer wäre denn dein Jugendidol so im Musikalischen?
Also ich fand die Beatles immer wahnsinnig gut. Die Abbas fand ich auch oder finde ich nach wie vor gut.
Hast du dir diese Show
angeguckt? Nein, habe ich leider nicht. Werde ich aber demnächst mal machen. Unsere Tochter studiert in London und wir sind natürlich oft auch in London. Aber bisher habe ich nicht die Zeit gefunden. Aber ich habe mir das auf jeden Fall mit meiner Frau und unseren Kindern in diesem Jahr vorgenommen.
So, und dann ist im Museum für Kunst und Gewerbe immer noch die Glitzerausstellung, die läuft noch bis zum 26.10. und nächsten Mittwoch gibt's dort eine Depot- und Werkstattführung. Glitzer, du bist ja jemand, der in der Wirtschaft quasi groß geworden ist, da trägt man gedeckt. Wann ziehst du denn doch nochmal irgendwie Knallerfarben an? Hast du manchmal ein neongelbes T-Shirt zum Joggen an oder
nein,
wann
das
darf
hat meine
Farbe
Frau
sein?
Mir verboten. Ja, du siehst, der Einfluss der Frau ist doch nicht ganz gering.
Ja.
Also Neofarben war mal meine Farben, aber die habe ich mittlerweile beiseite gelegt. Mittlerweile sind meine sportlichen Farben sehr bedeckt. Ich jogge ja sehr viel, wenn möglich jeden Tag einmal um die Alster. Mache auch sonst seit 2 Jahren, weil ich bisher nur Cardio-Training gemacht habe, auch Bizep. Hat meine Frau mir zum Geburtstag geschenkt, dass ich 2x die Woche zu einem Sporttherapeuten gehen oder Sporttherapeutin hier in Altona. Und ich muss sagen, das bringt wirklich was. Gerade diese Kombination Cardio und Bizep, wirklich super.
Jetzt kriegen wir hier noch Fitnesstipps vom ehemaligen Bahnchef. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs und da kommt immer die gleiche Frage.
Nice oder Scheiß?
Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du dir überlegt? Eins von beiden.
Ja, tut mir wirklich leid, Lars, ich muss beides sagen.
Ja, dann mach
Scheiße
mal.
Ist die Verkehrspolitik, insbesondere die Einrichtung von Baustellen. Ich habe hier ein schönes Beispiel, der Waldingtunnel, der im letzten Jahr lange, lange gesperrt war. Und dann habe ich mal nachgefragt in der Politik, weil man unten auch nicht mehr rechts abbiegen konnte, um in die Hafencity zu kommen. Und ich, der relativ häufig in den Hafen muss, habe mich immer geärgert, weil das hat dazu geführt, dass ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, durch alle kleinen Straßen und ich wahnsinnig viel CO2 produziert habe und vor dem Waldingtunnel jedes Mal ein zusätzlicher Stau war. Also der sich das hat einfallen lassen, der wollte der Stadt und den Bürgern einen Schildbürgerstreich liefern. Ich habe dann mal nachgefragt, dann hat man mir gesagt, ja, diese Strecke hat man gesperrt, um Unfallfahrzeuge sozusagen eine Spur zu lassen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Unfallwagenfahrer aussteigt, die Baustellenabsperrung beiseite räumt und dann durchfährt, Punkt 1. Punkt 2 fragt man sich, warum nur stadtauswärts, denn es gibt ja auch einen Tunnel stadteinwärts, da war das nicht der Fall. Und dann ist es mit einmal weggenommen worden zur Hamburger Bürgerschaftswahl und meine Frage dann wieder, warum jetzt weg? Ja, weil die Hamburger Bürgerschaftswahl ist. Sowas darf man nicht machen. Das empfinden die Menschen zu Recht als ein Schildbürgerstreich. Ich finde aber auch vieles gut hier in Hamburg, zum Beispiel die Hafencity, ich finde klasse und ich bin besonders stolz, weil ich war mit meinem Geschäftspartner im Jahr 2000, ich bin ja einmal aus Daimler ausgeschieden, bin dann zwar wieder zurückgekommen, in der Zwischenzeit habe ich ein Unternehmen in Stuttgart zu 50% erworben und wir waren die ersten Investoren der Hafencity, wir haben das erste Grundstück gekauft, wir haben das erste Gebäude gebaut, nämlich da, wo heute die Kühne Universität ist, das war der erste Bau in 2000 und ich bin stolz als Hamburger, dass wir damals mit unserem Stuttgarter Unternehmen hier die erste Investition getätigt haben. Und von daher bin ich natürlich toll, was hier in den letzten 25 Jahren in Hamburg entschieden und gebaut worden ist und immer noch gebaut wird. Deshalb gibt es Schlechtes oder, wie du sagst, Scheiß, aber auch viel Nice.
Weißt du, was auch nice war? Unser Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben Fitnesstipps bekommen, wir haben Einblicke bekommen in deinen Alltag und wirklich fantastische Kommentierungen und die ganzen Zahlen also aus dem Kopf rausgeballert. Es war ein großer Spaß und hat mir sehr viel Freude gemacht. Professor Dr. Rüdiger Grube, herzlichen Dank.
Lars, vielen Dank. Ich komme gerne wieder.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.